Die Radio Wissen. Update.
On a plus Charlie, messieurs, dames.
Charlie Hebdo ist ausverkauft. Das haben einige französische Zeitungsverkäufer heute Morgen schon nach Minuten gerufen. Das Satiremagazin hat seine erste Ausgabe seit dem Terroranschlag vor einer Woche veröffentlicht. Das ist unser Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Zeitschrift der Überlebenden hat die Redaktion die heutige Ausgabe genannt. 3 Millionen Hefte sind gedruckt worden, statt wie sonst 60.000. In Paris gab es lange Schlangen vor den Kiosken.
Als ich geöffnet habe, um kurz nach 7, standen schon 100 Leute da. Und ich hatte ja nur 50 Ausgaben bekommen. Sie können sich ja vorstellen, wie das abgelaufen ist. Keine 10 Minuten und alle Ausgaben waren verkauft.
Wegen des Riesenansturms wird die Auflage jetzt nochmal erhöht, auf 5 Millionen. Mit den Einnahmen sollen die Familien der Anschlagsopfer unterstützt werden. Für viele Franzosen war es heute ein wichtiges Symbol, Charlie Hebdo zu kaufen.
Es ist doch einleuchtend, nach dem, was passiert ist, dass alle Franzosen solidarisch sind. Das ist doch normal.
Parce que c'est un devoir. C'est un devoir pour que Charlie Hebdo continue.
Das ist eine Pflicht, sie zu kaufen, damit Charlie Hebdo weiterleben kann. Wir müssen zeigen, dass wir die Presse- und Meinungsfreiheit verteidigen. Es ist lange her, dass ich Charlie Hebdo gekauft habe. Ich werde wohl ein Abonnement nehmen, damit das Magazin weiterleben kann.
In 25 Ländern soll die neue Ausgabe von Charlie Hebdo verkauft werden, teilweise auch übersetzt, zum Beispiel auf Arabisch. Auf dem Cover ist eine Mohammed-Karikatur zu sehen. Der islamische Prophet weint und hält ein Plakat mit der Aufschrift »Ich bin Charlie«. Darüber steht »Alles ist vergeben«. Die Karikatur sorgt für Kritik, unter anderem von Islamgelehrten in Ägypten, der Türkei, Katar und dem Iran. Das iranische Außenministerium erklärt, die Darstellung sei provokativ und für Muslime verletzend. Die Pressefreiheit werde dadurch missbraucht. Und von der ägyptischen Al-Azhar-Uni heißt es, die Karikaturen verhinderten die Integration der Muslime in Europa. Ein Geistlicher der Uni rät den Muslimen aber, nicht überzureagieren.
Wir rufen alle Muslime in der ganzen Welt dazu auf, sich zu kontrollieren und nicht zu schnell zu reagieren, sondern ruhig und weise zu bleiben. Das Interesse der Völker ist es, dass Muslime und andere in Frieden zusammenleben, in Europa und andernorts.
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat dagegen die Zeichnung verteidigt. Viele Gläubige fühlten sich zwar durch solche Darstellungen gekränkt, sie müssten aber trotzdem möglich sein. Das Titelbild ist allerdings die einzige Mohammed-Karikatur in der aktuellen Ausgabe. Im Heft selbst werden unter anderem die Terroristen kritisiert. Unsere Korrespondentin Christiane Kess hat Beispiele.
Auf einem Comic von Cabu kommt ein Dschihadist in das Sekretariat des Erasmus-Studienaustauschs und fragt: Kein Platz für Syrien? Gut, dann werde ich ein Flugzeug umleiten. Auf einem anderen Bild des Satirikers Riss, der bei dem Attentat verletzt wurde, ist ein Karikaturist bei der Arbeit zu sehen. Zeichner bei Charlie Hebdo steht darüber. Das sind 25 Jahre Arbeit. Darunter das Bild eines Dschihadisten, der Menschen erschießt. Die Überschrift Terrorist, das sind 25 Sekunden Arbeit. Die Zeichnerin Katrin, eine der Überlebenden, hat den Tod als Sensenmann gemalt. Der liest Charlie Hebdo, lacht und sagt, ich werd's abonnieren.
Zu dem Anschlag auf Charlie Hebdo hat sich mittlerweile die Terrorgruppe Al-Qaida im Jemen bekannt. Sie veröffentlichte im Internet ein Video. Darin erklärt einer der Führer, man habe den Propheten Mohammed rächen wollen. Er nennt die Aktion die gesegnete Schlacht von Paris. Al-Qaida im Jemen habe das Ziel ausgewählt, den Plan erstellt und die Aktion finanziert. Von mindestens einem der mutmaßlichen Attentäter ist bekannt, dass er im Jemen von Al-Qaida ausgebildet wurde.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Patrick Marzinek schreibt bei Facebook: Mir entzieht sich etwas die Idee hinter dem Cover. Steht da groß und breit drauf, alles ist vergeben, und direkt drunter pflanzt man dann wieder eine Mohammed-Karikatur. Ich verstehe nicht ganz, warum es ganz spezifisch Mohammed sein muss, den man da abbildet. Der Prophet scheint mir nicht essentiell für die Aussage des Bildes zu sein. Es scheint so zu sein, als ob man einfach Mohammed darstellen will, weil man es kann, selbst wenn dahinter kein Sinn steht. Frank Schindelbeck sieht es anders. So ein Bildchen muss man einfach veröffentlichen dürfen. Wer sich darüber in Deutschland aufregt, der ist in dieser Gesellschaft tatsächlich nicht angekommen und wird wohl auch nie ankommen, fürchte ich. Und Yasser Serdani findet, das Cover ist schlicht genial. Wer das beleidigend findet, hat weder Herz noch Humor und seinen Glauben aus dem Überraschungsei. Karl-Heinz Schiedel twittert: Eine atheistische Zeitung mit einer 3-Millionen-Auflage. Ich glaube wieder an Wunder. Und Thomas Wagner Nagy schreibt über den Ansturm an den Kiosken: Starke Trotzreaktion der Franzosen.
Was sonst noch wichtig war?
Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Minister haben beschlossen, Terrorverdächtigen auch ihren Personalausweis abzunehmen, damit sie nicht in Kampfgebiete reisen können. Dafür soll das Passgesetz geändert werden. Bis jetzt können Behörden Islamisten nur den Reisepass abnehmen. Um auf dem Landweg, also über die Türkei, nach Syrien oder in den Irak zu kommen, reicht aber der Perso. Nach der neuen Regel sollen Terrorverdächtige bis zu 3 Jahre lang ein Ersatzdokument statt des Persos bekommen. Damit können sie sich in Deutschland ausweisen. Raus aus der EU kommen sie damit aber nicht mehr. Die Grünen und die Linke halten die Pläne für unverhältnismäßig. Trotzdem plant die Regierung weitere Gesetze gegen Extremismus. Zum Beispiel soll schon die Absicht, an Terrorcamps teilzunehmen, unter Strafe gestellt werden. Innenminister Thomas de Maizière will außerdem, dass die Speicherung von Fluggastdaten europaweit abgestimmt wird.
Wir haben ein solches Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben kein solches Abkommen für Flüge nach Europa. Wer jetzt ein europäisches Fluggastdatenabkommen ablehnt, weiß nicht, was die Stunde geschlagen hat.
Laut der Bundesregierung sind mittlerweile 600 Islamisten aus Deutschland nach Syrien oder in den Irak gereist. 150 bis 180 Islamisten seien schon wieder zurück in Deutschland. Etwa 30 von ihnen hätten in Syrien oder dem Irak tatsächlich gekämpft. Wann sind Legal Highs strafbar und wann nicht? Mit dieser Frage hat sich der Bundesgerichtshof beschäftigt. Legal Highs werden als Kräutermischungen, Badesalz oder Raumerfrischer legal verkauft. Sie enthalten Drogenstoffe wie künstlich hergestelltes Cannabis. Für diese Stoffe hat der BGH jetzt Grenzwerte festgelegt, teilweise sehr niedrige. Diese Grenzwerte sind Grundlage dafür, welche Strafe Dealer dieser Legal Highs bekommen. Vor Gericht ging es konkret um den Fall eines Mannes, der mit Legal Highs gehandelt hatte und deshalb zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden ist. Sowohl Verteidiger als auch Staatsanwaltschaft waren in Revision gegangen. Der Fall muss jetzt neu verhandelt werden. Kein Urteil, aber eine Vorentscheidung gab es heute vor dem Europäischen Gerichtshof. Es ging um umstrittene Euro-Rettungsaktionen der Europäischen Zentralbank. Die EZB hatte 2012 angekündigt, dass sie, wenn es notwendig sein sollte, massenweise Staatsanleihen von Euro-Krisenländern kaufen will, um den Euro stabil zu halten. EuGH-Generalanwalt Pedro Cruz Villalon hat jetzt grundsätzlich grünes Licht für das Programm gegeben, allerdings mit einigen Bedingungen. Unser Korrespondent Holger Roman.
Voraussetzung dafür, dass die EZB Anleihen maroder Euro-Länder in ihr Depot nehmen darf, ist nach Meinung des Gutachters, dass sie solche Käufe gut begründet und dass diese in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Politisch einmischen, das stellt Villalon in seinem Gutachten auch klar, darf sich die EZB allerdings nicht.
Bürger und Politiker hatten vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Ankaufprogramm geklagt. Der BGH hatte die Frage an den EuGH weitergereicht. Entschieden ist allerdings noch nichts, denn die Einschätzung des Generalanwalts ist für die EuGH-Richter nicht bindend. Meistens halten sie sich aber daran. Sie wollen ihr Urteil im Herbst sprechen. Der italienische Präsident Giorgio Napolitano hat offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Den hatte er schon in seiner Neujahrsansprache angekündigt. Der 89-Jährige will aus Altersgründen aufhören. Eigentlich hatte er das schon 2013 vor. Er ist aber nochmal angetreten, weil 2 Kandidaten für seine Nachfolge gescheitert sind. Napolitano war fast 9 Jahre lang Präsident Italiens und damit länger als alle seine Vorgänger. Er war in Italiens Politik eine zentrale Figur, weil er in Krisenzeiten zwischen den zerstrittenen Parteien vermittelt hatte. Regierungschef Matteo Renzi muss jetzt einen Nachfolger präsentieren.
Man wird sehen, wer Napolitano nachfolgt. Es scheint mir zu früh, darüber zu sprechen. Die Verfassung definiert ein Profil für den Präsidenten der Republik. Ein weiser Schiedsrichter. Der Präsident ist kein Spieler einer der beiden Mannschaften. Im italienischen System, wie im deutschen und in anderen, ist der Präsident ein Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter, der wichtige Verantwortung im politischen Alltag trägt.
Das Parlament hat jetzt 2 Wochen Zeit, um einen Nachfolger zu finden.
Was noch wichtig wird.
Morgen sagt der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamts, Jörg Zierke, zum ersten Mal vor dem Edati-Untersuchungsausschuss aus. Dem ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material gekauft zu haben. Der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich aber nicht mit der rechtlichen Frage, sondern damit, ob Edati vor den Ermittlungen gegen ihn gewarnt worden ist und wenn ja, von wem. In der letzten Ausschusssitzung hatte Edati Zierke belastet. Er hatte behauptet, sein damaliger Parteifreund Michael Hartmann habe ihn ständig über die Ermittlungen gegen ihn informiert. Hartmann wiederum habe seine Informationen von Zierke gehabt.
Und sonst in der Welt?
Die Protestlager sind aus der Innenstadt von Hongkong verschwunden, aber die Demokratieaktivisten geben nicht auf. Im Hongkonger Parlament haben pro-demokratische Abgeordnete eine Rede von Regierungschef Leung Chun-ying gestört. Nach einem Bericht der South China einer Morning Post breiteten sie Transparente aus und forderten Jungs Absetzung. Andere öffneten gelbe Regenschirme, das Symbol der pro-demokratischen Aktivisten. 20 Abgeordnete verließen vor der Rede den Saal. Der Premier warnte die Demokratiebewegung vor illegalen Protesten. Im September hatten Demonstranten Protestlager in Hongkong errichtet, die nach und nach von der Polizei geräumt wurden. Daraufhin kündigten die Aktivisten andere Formen des Protestes an. In der brasilianischen Großstadt Sao Paulo wird das Wasser knapp. Ab sofort soll das Wasser in allen Stadtteilen rationiert werden. Damit das Wasser nur stundenweise zu haben ist, müssen die Einwohner in vielen Vierteln von Sao Paulo schon länger leben. Der Süden Brasiliens leidet zurzeit unter der größten Dürre seit 80 Jahren. In rund 3 Dutzend weiteren Städten in der Region sieht es nicht besser aus. Krankenhäuser und Schulen mussten wegen der Wasserkrise zeitweise schließen. Umweltschützer sagen, die Trockenheit kommt auch durch die Abholzung des Regenwaldes, weil der Amazonas nicht mehr als Wasserspeicher funktioniert. Journalisten und Aktivisten in Afrika haben eine Website gegründet, um Korruption und Machtmissbrauch aufzudecken. Auf afrileaks.org können Whistleblower anonym Informationen und Dokumente weitergeben. Hinter der Seite steht der Zusammenschluss von 19 Medien- und Aktivistengruppen. Der Informant kann selbst entscheiden, wer davon sich mit den Vorwürfen befassen soll. Mit dabei sind auch große Zeitungen wie Afrikas Mail and Guardian, Kenias Daily Nation und Nigerias Premium Times. Die afrikanische Whistleblower-Website ist nach dem Vorbild der europäischen Seite Global Leaks gestaltet. Sie ist auch ein Weg, um unter weniger demokratischen Regierungen die Medien- und Meinungsfreiheit zu verteidigen.
Wissensnachrichten.
Pflanzen können zwar nicht denken, aber im Laufe der Evolution haben sie einige Strategien entwickelt, die ziemlich clever sind. Ein Beispiel dafür haben britische Forscher auf der Insel Borneo entdeckt, bei einer sehr speziellen fleischfressenden Pflanze. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten. Bei fleischfressenden Pflanzen denke ich ja an solche, die einfach eine Klappe haben und Klappe zu und dann Haps machen, so wie im kleinen Horrorladen.
Ja, das sind fleischfressende Pflanzen mit einer Klappfalle. Aber jetzt geht es um Kannenpflanzen. Die haben lange Stiele, an denen so Trichter zu Boden hängen, ein bisschen so wie die Trichter am Ende von einem Saxophon. Und da rutscht dann die Beute rein, meistens Insekten, und wird in einer Art Säure verdaut.
Und was haben die jetzt für einen speziellen Trick?
Also es geht um die Strategie der fleischfressenden Kannenpflanze Nepenthes rafflesiana. Die ist im Sonnenschein ganz harmlos und lockt Kundschafterameisen an, die dann auf den Trichterrand klettern und entdecken, oh, da gibt's leckeren süßen Nektar. Und dann laufen die Kundschafterameisen zurück zu ihrer Kolonie, sodass andere Ameisen auch mitbekommen, wo es Nektar gibt und sich dann aufmachen zur Pflanze.
Und dann schlägt die fleischfressende Pflanze zu.
Genau. Es dauert ein bisschen, bis die Ameisen zurückkommen und in der Zwischenzeit wird der süße Nektar auf dem Trichterrand durch die Luftfeuchtigkeit ganz rutschig, sodass die Ameisen dann alle reinfallen.
Von fleischfressenden Pflanzen zu menschlichen Beziehungen. Laut Klischee suchen Frauen ja eher einen Partner zum Altwerden und Männer so viele Sexpartner wie möglich. Dass es aber doch alles ein bisschen komplexer ist, zeigen US-Forscher in der Studie. Wiebke, was ist da genau untersucht worden?
Also die Forscher der University of Utah haben sich das Makushi-Volk in Südamerika angeschaut, und zwar in einem ländlichen Gebiet. Die Forscher haben sich 8 Dörfer der Gegend angeschaut, einige davon mit Männerüberschuss, andere ohne. Und aus denen haben sie 300 Männer und Frauen befragt, wie ihre Einstellung zum Thema Partnerschaft ist und was sie für eine Beziehung führen. Und eigentlich tendieren die Makushi-Männer wohl eher zu unverbindlichem Sex, aber in den Dörfern, wo es weniger Frauen gab, da wünschten sich die Makushi-Männer eine langfristige Beziehung mit einer Partnerin. Und den Frauen, denen war es übrigens egal, ob sie mehr oder weniger Partner zur Auswahl hatten, sie wollten immer lieber eine monogame, langfristige Partnerschaft.
Und welche neuen Schlussfolgerungen ziehen jetzt die Wissenschaftler aus der Studie?
Also die Forscher sagen, dass es in früheren Studien oft hieß, klar, Frauen stecken viel Zeit in Schwangerschaft und Kinder aufziehen, deshalb wollen sie auch einen festen Partner. Aber dabei wird übersehen, dass auch Männer einiges in eine Beziehung investieren und es auch für sie sehr wichtig sein kann, in einer dauerhaften Partnerschaft zu leben. Und deshalb schreiben die Forscher, es muss mehr beachtet werden, dass das Beziehungsverhalten der Menschen sehr komplex ist. Und da spielt eben nicht nur der Sex eine Rolle, sondern unter anderem auch der Status oder eben auch die Verfügbarkeit von Partnern.
Und du hast noch eine Meldung zu den Pegida-Demos mitgebracht.
Genau. Da haben Politikwissenschaftler der TU Dresden versucht herauszufinden, wie der typische Pegida-Demonstrant aussieht. Und dafür haben sie Teilnehmer von Demos im Dezember und im Januar befragt, beziehungsweise versucht zu befragen. Denn 2/3 der Leute, die sie fragen wollten, haben abgelehnt, was zu sagen. Deshalb sind die Daten auch möglicherweise verzerrt. Laut Ergebnis haben jedenfalls 70% der Befragten einen Job und der durchschnittliche Pegida-Demonstrant ist 48 Jahre alt, männlich und gehört keiner Konfession oder Partei an. Wichtigster Grund zu protestieren ist für ihn eine generelle Unzufriedenheit mit der Politik und den Medien und der Öffentlichkeit. Und nur knapp 1/4 der Befragten nannte den Islam oder Islamismus als Motiv für die Teilnahme an den Demos.
Wetter. Das geht am Abend ähnlich weiter wie heute den Tag über. Es ist mehr oder weniger bewölkt, aber immer wieder Schauer oder Gewitter. Zwischendurch fällt auch Graupel oder etwas Schnee. Höchstwerte zwischen 2 und 11 Grad. Heftiger Wind mit starken bis stürmischen Böen. Die Nacht wird dann ruhiger. Morgen kommen Wolken und Regen zurück. Nur im Süden bleibt es trocken. Da kommt sogar mal länger die Sonne raus.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.